Thank you.
In der letzten Stunde hatten wir ja unseren Missionsvortrag von Geschwister Schürer hier in unserer Mitte. Und davor waren wir ja so weit gekommen, dass nun der Apostel Paulus und die Begleiter mit ihm nach Jerusalem angekommen waren. Und deshalb heißt es nun hier des folgenden Tages, also den zweiten Tag, den sie nun in Jerusalem weilten, berichtet uns der Vers 18, da ging nun der Paulus mit seinen Begleitern zu dem Jakobus, das ist der leibliche Bruder des Herrn. Dieser Jakobus hatte engsten Kontakt zu Petrus. Die werden auch zusammen benannt. Sie hatten ihren besonderen Auftrag unter den Gläubigen der Beschneidung. Aber das war ein sehr, sehr schwieriges Arbeitsfeld unter den Juden. Wir sehen es gleich. Und dort bei Jakobus in seinem Hause kamen nun alle Ältesten der Urgemeinde zusammen. Sie kamen zusammen, um nun zu hören, was Paulus zu sagen habe und weshalb er nun so plötzlich auch in Jerusalem eingetroffen sei. Wir hatten in den vorangegangenen Stunden uns auch unterhalten und hier aufgezählt, weshalb oder obgleich der Heilige Geist ermahnte, diesen Paulus nicht nach Jerusalem zu gehen, er dennoch hinaufging. Das Gehen nach Jerusalem durch Paulus war sicherlich nach dem Willen Gottes, nicht aber der Zeitpunkt. Dreimal wird er gewarnt vor diesem Weg. Aber Paulus antwortet, dass er bereit sei, auch dafür zu sterben. Aber der Herr Jesus will nicht unseren Tod. Wir sind am fruchtbarsten innerhalb seines Willens. Und darauf kommt es auch für uns an, dass wir nicht irgendetwas für Jesus tun, sondern es kommt darauf an, dass wir das tun, was jeweils der Herr will. Das bedingt, seinen Willen zu erkennen. Das ist ein Riesenproblem für viele Gläubige, den Willen Gottes nicht so zu erkennen, wie der Herr es möchte. Alle Ältesten kamen zugleich mit dorthin. Das Erste, was dort stattfindet, ist eine große Begrüßung. So ähnlich wie bei uns, wenn wir wohin kommen, da wird erstmal begrüßt. Und dann muss Paulus eines nach dem anderen erzählen, denn er hatte viel zu erzählen, weil er viel mit Christus, dem Herrn, erlebt hatte. Er erzählte, was er alles Schönes gesehen hat in Griechenland, von dem hat er sicherlich nichts gesagt. Er hat ihnen nicht die panoramischen Erlebnisse des Sonnenuntergangs vom Peloponnes erzählt. Das alles hat er ihnen nicht gesagt. Die Bibel sagt, dass er eines nach dem anderen erzählt hat, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Also nichts Landschaftliches. Obgleich er sehr, sehr viel zu sehen bekam, durch Kleinasien bis nach Europa. Aber das alles erzählt er ihnen nicht. Hoffentlich spüren wir hier etwas von dem, was unser Leben ausfüllt. Ob wir dann, wenn wir unterwegs sind, auch etwas zu erzählen haben, was Jesus uns hat in seiner Gemeinschaft erfahren lassen. Darauf kommt es ja an. Er konnte vieles erzählen, weil er viel für den Herrn tätig war und weil er in all den Jahren immer wieder im Willenszentrum Gottes gestanden hat, als er diese Reisen unternahm, von denen wir ja in den einzelnen Bibelstunden gehört haben. Und als sie das nun vernommen hatten, da sagt das Wort, die konnten nicht anders als Gott zu verherrlichen. Das heißt, den Namen Gottes zu lobpreisen für das, was Gott durch den Paulus gewirkt hatte. Das war ein richtiger Gemeindebauer, dieser Paulus. Er war ein echter Apostel. Er war einer, wie man heute solche gebrauchen könnte. Die bereit sind, nicht irgendwo, sondern dort, wo der Herr uns hingestellt hat, Zeugnis abzulegen von seiner Herrlichkeit. Sie verherrlichten Gott, heißt es hier, und haben ihm etwas mitzuteilen. Das war nun seine Seite, die Seite der Heiden, wie sie zum Glauben kamen, wie Gemeinden entstanden. Das war sein Erzählen. Und sie hatten Anlass, Gott zu verherrlichen und den Namen des Herrn zu lobpreisen. Und jetzt finden wir eine andere Seite. Wir sehen, wie sie sich voneinander riesenhaft unterscheiden. Jetzt kommt ihre Seite, die Seite zu Jerusalem. Und da sehen wir, wie viel Unklarheit da schon vorhanden war. Du siehst, Bruder, sagen sie jetzt, jetzt kommt ihre Seite, in Jerusalem, wie viele Tausende, urtextlich Zehntausende, der Juden es gibt, welche glauben, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Wir könnten auch sagen, wie viele Zehntausende der Juden es gibt, welche zum Glauben gekommen sind, aber sie eifern für das Gesetz. Vielleicht verstehen wir es so besser. Es ist ein großer Unterschied, auch das müssen wir immer wieder sagen, ob jemand zum Glauben kommt oder mittelst dieser Bekehrung zum Glauben auch zur Wiedergeburt durchbricht. Das ist ein großer Unterschied. Hier haben wir den Typus der Massen. Den Typus, dass Zehntausende zum Glauben gekommen sind, aber es mangelte an Wiedergeburt. Damals schon. Denen geht es ungefähr so wie uns hier in Deutschland. Wir haben Millionen Christen da, aber das sind alles christuslose Christen. Wenn man die zum Fenster rauswirft, da passiert nichts am Leibe Jesu, weil sie nicht dazu zählen. Das heißt ja, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Da leidet kein Glied der Gemeinde Jesu. Da leidet höchstens der Kirchendame darunter oder irgendetwas, aber nicht der Leib Christi. Und solche gab es dort schon in Fülle. Eigentlich ein ganz beschämender Artikel. Und wenn wir untersuchen, warum das so war, dann kann ich hier, ohne Prophet zu sein, sagen, weshalb. Wisst ihr weshalb? Weil auch die Ältesten und Apostel das Gesetz noch nicht völlig unter den Füßen hatten. Das sagt die Bibel selbst im Neuen Testament. Dass selbst ein Petrus noch unter die Heuchelei geriet. Warum? Er heuchelte mit denen, die aus dem Gesetz eben eintraten, dort wo so verschiedene zusammenkamen. Wisst ihr, andere, die uns hören, werden nie klarer im Worte Gottes gefunden werden, als wir selbst sind. Es ist viel schwerer, das, was wir weitergeben, ist viel schwerer, als das, was wir mit Christus erleben. Es ist auch viel schwerer, anderen das Wort vom Kreuz zu sagen, als wir selbst es erlebt haben, die wir Kinder Gottes sind. Und ich fühle mich an keiner Stelle so kraftlos, als wenn Ungläubige zu mir sagen, Ich soll mal sagen, was das überhaupt ist, wenn jemand von Neuem geboren wird, wenn man einen Heiligen Geist hat. Ich weiß nicht richtig, wie ich es denen sagen soll. Ich komme jedes Mal in Bedrängnis. Weil es eine Sache ist, die sich in uns vollzieht und wir diesen Vollzug nicht mit menschlichen Worten als bloße Worte weitergeben können. Denn Jesus ins Herz aufzunehmen, ist ein Geschehen. Wir haben es ja hier mal gehört, vor 14 Tagen. Das, was der Paulus erlebt hat unterwegs nach Damaskus, das war etwas, was ihm anging. Der hat es ganz anders erlebt als seinen Begleiter. Der konnte das Ding auch gar nicht so richtig sagen. Auch den König in Apostelgeschichte 26, vor dem er das Zeugnis gab, auf dem konnte er das nicht richtig sagen. Der merkte zwar das, was geschehen war, aber das haben seine Begleiter auch gemerkt. Und auch die Christen merken, dass es etwas gibt, aber sie können sich nicht durchringen. Und ich glaube, wir haben es hier auch mit einem Teil der Gottseligkeit zu tun, dass Gott einen gewissen Mantel darüber breitet. Er hat uns nicht geheißen, bis in die letzten Definitionen den Unerretteten zu erklären, wie es ist, wenn wir den Heiligen Geist haben. Das hat er uns nämlich gar nicht gesagt. Und das ist die Komplikation. Was haben wir ihnen denn zu sagen? Das Wort vom Kreuz haben wir ihnen zu bringen. Und dort entscheidet sich, ob sie glauben wollen oder nicht. Am Kreuz. Nicht irgendwo. Nicht in der Lehre der Prädestination. Nicht in der Überführung, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Ebenso nicht. Auch das wollen wir lernen. Deshalb bin ich auch immer so unbeholfen, wenn man mich da fragt. Das ist nicht direkt unser Evangelium, was wir den Ungläubigen zu sagen haben. Wir haben ihnen das Kreuz nahezubringen. Die Erlösung durch sein Blut. Ja, sie waren Eiferer für das Gesetz. Ich glaube, dass jeder Eifer falsch ist. Auch in unserer heutigen Zeit. Wenn er nicht in der Liebe Jesu geschieht. Wenn die Liebe Jesu nicht der Vorspann für den Eifer ist, wird Eifer eine Teufelssache. Eiferer nicht in der Liebe Jesu, sondern fürs Gesetz. Von dem Paulus verkündigt hat, dass Christus des Gesetzes Ende ist. Dort drin lebten die noch. So, jetzt geht's weiter. Mal sehen, was das gibt. Die Ältesten sagen, dass es Zehntausende der Juden dort gibt, die sind zum Glauben gekommen, aber ihr Eifer gilt nicht der Liebe Jesu, sondern dem Gesetz. Dass die nicht unter dem Segen Gottes gefunden werden, ist für uns keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit. Denn das Gesetz schafft harte Herzen. Das kann ich nur sagen. Man sieht selbst bei Gläubigen, dass sie harte Herzen haben, die nach einer gesetzlichen Richtung tendieren. Warum denn? Weil das Gesetz eine Angelegenheit der Auseinandersetzung, Auge um Auge, Zahn um Zahn, war. Ist ganz klar. Sie befanden sich noch in diesem Kampf. Aber wer zu Christus kommt, ich rede jetzt von der klaren Nachfolge eines Gotteskindes, ist zur Ruhe gekommen. Wir gehen nicht erst im Himmel in die verheißene Ruhe ein, sondern hier, in Christo. Und das ist die Frage. Ob wir in Christo in diese Ruhe bereits eingegangen sind, Alles, was uns beunruhigt, ist nicht Christus. Warum werden wir durch Zweifel und Unglauben geplagt? Weil ein Defizit vorhanden ist, das da Christus heißt. Ein Defizit, weil Gemeinschaft noch vorhanden ist, und wenn es nur in Gedanken geschieht. Eine Gemeinschaft, die Gott nicht erlaubt. Wie notwendig ist, dass wir als Kinder Gottes in seiner Nachfolge nicht müde werden, immer wieder zu bitten, Herr Jesus, gib mir immer wieder aufs neue Licht. Ach, ich möchte wirklich ganz im Lichte wandeln. Bete darum und verhalte dich in deinen Entscheidungen danach. Über diesen Paulus ist diesen gläubigen Juden berichtet worden, heißt es in Vers 21, berichtet worden, jetzt kommt der böse Leumund unter den Gläubigen, dass du alle Juden, die unter den Heiden sind, lehrst, und zwar von Mose abzufallen. Also, das wäre mein größter Wunsch, den ich habe, dass man sagt, dieser Bruder, der lehrt, dass man von Mose abfallen soll, vom Gesetz. Dann steht's wirklich gut. Denn Christus hat uns doch frei gemacht von diesen Bindungen des Gesetzes. Man sagt, du würdest sagen, sie sollen die Kinder nicht mehr beschneiden. Die Juden sollen auch nicht mehr, so sollst du lehren, nach den alten Ritualen und Gebräuchen wandeln. Das sind doch unsere Überlieferungen, die wir schon bald 2000 Jahre tun. Und dass der Mose von Gott berufen war, steht doch außerhalb allem Zweifel. Ja, das ist das Problem auch unserer Zeit. Dass wir so wenig gottgemäß uns lösen können von Dingen, die wir für richtig halten. Und so wenig uns binden an dem, was Christus heißt. Deshalb ist viel Kampf, deshalb ist so wenig Sieg, weil wir in einem gewissen Grad, an dem wir uns über Jahre gewohnt haben, in der Auseinandersetzung uns befinden. Auseinandersetzung, indem wir versuchen, Dinge, die Christus nicht bejaht, mit in unser Glaubensleben hineinzunehmen. Und das bringt viel Kampf, viel Not, viel Problem für uns selbst, auch für den Herrn, selbst für andere Gläubige. Jetzt kommt in Vers 22 die Aufforderung. Hier heißt es, was ist es nun, oder was ist nun zu tun? Was sollen wir jetzt machen? Sagen die Ältesten. Fest steht, dass eine große Menge zusammenkommt. Alles ist diesmal nach Jerusalem zum Pfingstfest gekommen. Und eines Tages hören sie, dass du gekommen bist. Das spricht sich rum. Der Paulus lief nämlich in der Stadt umher. Da hat er keine Schaufenster angeguckt. Aber er lief in der Stadt umher. Das lesen wir an einer Stelle. Da war noch ein Grieche dabei. Ein Bruder in Christo, mit dem ist er durch die Stadt gelaufen. Das war ganz schnell rum. Und hier haben wir wieder in Vers 23 den Beweis, dass Paulus zwar von Gott her berufen war, nach Jerusalem zu kommen, um vor Königen und Hoheiten auszusagen, aber dass der Zeitpunkt nicht da war, sondern dass er vorgriff. Gott hat es noch recht gut wenden können. Diese unklare Haltung in der Frage des Zeitpunktes lässt auch die Ältesten in Jerusalem in diese Unklarheit einbezogen werden. In Vers 23 sagen die Ältesten nicht mehr, wir wollen sehen, was der Herr sagt. Die sind genauso verblendet. Sie sagen, tue nun dieses, was wir dir sagen. Die hatten die Klugheit, die Weisheit von oben, nicht in der Art der Reinheit zu sich genommen. Die Lösung kommt jetzt. Und was dabei rausgekommen ist, war keine Gottesverherrlichung. Tumult war entstanden. Das ist keine Gottesverherrlichung. Tu nun dieses, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer. Das war die Lösung. Vier Männer. Nicht mehr Jesus. Vier Männer. Wahrscheinlich hatten die gesetzliche Gesichter. Die hatten ein Gelübde auf sich. Ein Problem unserer Zeit, mit dem wir nichts mehr zu tun haben sollten. Und es ist furchtbar, wie wir gerade in der Seelsorge immer wieder mit Gläubigen zusammenkommen. Die plagt der Teufel wie verrückt, weil sie Gelübde abgeben und dieselben nicht halten können. Und dann fragt man ja, Bruder Bergmann, ich habe aber doch das Gelübde abgegeben. Was soll ich denn jetzt machen? Ich sage, schmeiß in den Papierkorb. Mir ist das sowieso, Gott hat das sowieso nicht gewollt. Gott hat sowieso nicht angenommen. Das war eine gesetzliche Handlung des Alten Testaments. Du kannst auch ein Zicklein schlachten unten im Hof. Und kannst mich fragen, was sollst du nun machen? Also du kannst das Fell wegschmeißen. Vielleicht kannst du noch verwerten. Mehr aber nicht. Denn die Kraft der Sühnung ist nicht im Blute der Tiere, was uns mit der Ewigkeit verbindet. Wo schmeißen wir unsere Dinge weg, die uns nichts der Herr geheißen hat? Gelübde. Hier sehen wir, wie Paulus Schritt um Schritt wieder den Boden des Gesetzes einnimmt, bei dem er ganz anders Zeugnis abgelegt hat. Es war nicht klar, die Geschichte. Er hatte verkündigt die Beschneidung der Herzen. Und hier sagte, die haben gesagt, sie bräuchten die Kinder nicht mehr zu beschneiden. So, jetzt. Und was machen wir jetzt? Stellen wir uns jetzt auf den Boden des Gesetzes oder auf die Freiheit des Christus? Er hat sich auf den Boden des Gesetzes gestellt. Das steht hier. Das nicht wegzuleugnen. Diese vier Männer nimm dir und reinige dich mit ihnen und trage auch noch die Kosten. Dafür hat er müssen ein paar Nächte Zelte knüpfen, damit er das bezahlen kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch von den Philippern gespendet für das Werk des Herrn und der hat es für das Zelt ausgegeben. Wisst ihr, wenn es uns klar ist, dass wir uns selbst nicht mehr gehören, sondern dem Herrn Jesus, dann sind wir verantwortlich auch für die finanziellen Dinge, die uns ebenso nicht mehr gehören, sondern dem Herrn. Hast du schon mal nachgedacht? Diese vier nimm dir, trage die Kosten. Auch für die vier noch mit. Es waren dann fünfmal. Die sollten sich das Haupt scheren lassen. Und hier haben wir den Wunschgedanken der Ältesten zu Jerusalem. Sie wollten gleich dem Paulus Bekehrung machen. Hier heißt es, und alle werden erkennen. Das waren die, die zum Glauben kamen und dem Gesetz nacheiferten. Kann ich jemand aus dem Gesetz mit gesetzlichen Mitteln lösen? Ganz bestimmt nicht. Ich glaube, dass unsere Wegweisung allein die ist, mit geistlichen Mitteln den Herrn wohlgefällig zu sein und nicht mit gesetzlichen. Und alle werden erkennen, was haben sie dann erkannt? Gar nichts. Es hat ein riesiges Durcheinander gegeben, das Paulus ihnen erspart hätte, wenn er vorher auf die Mahnungen des Heiligen Geistes gehört hätte. Sie sollen sehen, dass nichts an dem ist. Das war nicht wahr. Das ist nicht wahr. Die haben es zwar gut gemeint, aber nicht in der Wahrheit. Aber das ist nicht so schlimm. Die waren ja nicht mit draußen in Griechenland, in Kleinasien. Aber dass der Paulus das mitmacht, das hat mich schon immer verwundert. Dass der diesen schmierig mitmachen kann und dass er sich sogar noch darin wohlgefühlt hat, sonst hätte er doch nicht zugelassen. Das ist ganz klar, uns wäre das nicht passiert, wenn die hätte gesagt hätten, na Bruder sowieso oder die Schwester sowieso, wir werden dich mal scheren, dann, na, das kommt nicht in Frage. Sag, wieso? Wo steht das? Das ist ja Gesetz. Haben wir nichts mit zu tun. Ja, Paulus war doch einer, der aus dem Gesetz herausgerettet war. Aber wisst ihr, wir wollen keinen Stein auf die Bewohner zu Jerusalem, die Gläubigen zu Jerusalem werfen. Bei uns liegt es eben dann nicht im Gesetz, sondern in unserem persönlichen Wandel. Da sind wir wahrscheinlich noch schlimmer dran als die hier. Nur wir sehen das nicht. Wisst ihr, wenn die Ältesten das gesehen hätten, die hätten das nicht gemacht. Die haben es nur deshalb gemacht, weil sie den Herrn nicht gefragt haben, sondern was sie für richtig hielten. Den Paulus in dieser geistlichen Verfassung, nach diesen schweren Einsätzen, das zu raten. Nun ja, die werden dann alle erkennen, dass sie falsch berichtet haben. Sie werden vielmehr sehen, dass du in der Beobachtung des Gesetzes wandelst. Die Leute, die aus Asien kamen und den Paulus dort verkündigen hören würden, die sollen plötzlich umgestimmt werden. Die dauernd die Nachfolge, die ihm dauernd nachgegangen sind, ihn zu Fall zu bringen. Die Nachstellungen der Juden lesen wir zwei Kapitel vorher, die ihn so fertig machen, dass er mal geweint hat. Die sollen plötzlich erkennen, dass das nicht wahr gewesen wäre. Jetzt sehen wir, was los ist. Dass er die Schuhe abgeschüttelt hat vom Staub und hat gesagt, ich gehe nicht mehr unter den Hebräern. Ich wende mich nur noch den Heiden zu. Anschließend ist er wieder in die Synagoge gegangen. Warum? Weil er sie liebte. Das ist was ganz anderes. Aus Liebe zu ihm. Aber dass er das jetzt hier macht, das war nicht Liebe. Das war Dummheit. Dafür gibt es keine Ausrede. Und dann sagen sie, naja, also, machen wir zweierlei. Du bist ein Hebräer. Zwar hat Christus uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, das ist klar. Aber wir sind ja immerhin noch da herausgekommen, also müssen wir noch ein bisschen festhalten an dem alten Kleid. Soll ja kein neuer Flicken sein, aber wir halten halt trotzdem an den alten Lumpen noch fest. Und dann differenzieren sie, was nun dich betrifft, der du ja unter den Heiden gegangen bist, die Gläubigen aus den Nationen, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber, mach dir da keine Gedanken, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, da haben wir ja geschrieben. Und das, was sie geschrieben haben, ist genau das Entgegengesetzte, was sie hier von Paulus folgen. Das haben die alle nicht gemerkt, auch der Paulus nicht. Und verfügt, dass diese Gläubigen, diese Erretteten nicht dergleichen halten sollen. Und hier fordern sie es wieder. Wie viel Inkonsequenz ist auch in deinem Herzen, wenn du dich Christus nicht ganz auslieferst. Welch eine erbärmliche Figur gibt ein Gläubiger ab, der nicht völlig bereit ist, auch für Christus das Letzte, nicht was wir möchten, sondern was der Herr fordert, zu tun. Und dann wird auch noch einmal aufgezählt, das ist also die dritte Aufzählung innerhalb des Wortes Gottes, dass sich die Heiden, sie legen einen großen Wert drauf, was die Heiden, wie es bei den Heiden aussehen soll. Da kommt sogar der Satz, dergleichen halten sollten als nur. Sowohl vor Götzenopfer als vor Blut und Erstickten und Hurerei sie sich zu bewahren haben. Wir haben über die Einzelheiten ja in vergangenen Stunden schon hinreichend gesprochen, so dass es nicht wiederholt werden muss. Aber wir sehen, dass es für uns Menschen, die wir im Fleische sind, nur dann einen übereinstimmenden Wandel gibt, wenn wir uns nicht auf Menschen verlassen, sondern auf unseren Herrn. Und wir, was noch schlimmer ist, als sich auf Menschen zu verlassen und das Fluchewerk zu tun, nämlich Fleisch zum Arme zu machen, ist, wenn wir uns auf uns selbst verlassen. Das ist das Ärgste, was es gibt. Da gibt es die allergrößten Niederlagen sind in diesem Bereich. Auf der anderen Seite sind wir dankbar, dass uns diese Mitteilung durch den Heiligen Geist aufgezeigt ist, hier im Worte, weil wir darin feststellen, dass auch Paulus ein Mensch war. Manche möchten ihn als etwas mehr ansehen. Denen wird hier gründlichst der Mund gestopft. Und wir sind dankbar, sonst könnten wir Komplexe bekommen. Kein Anlass zu Komplexen. Auch Paulus hat hier Dinge erlebt, die zwar der Herr gleich in unserem Leben zum Besten noch wenden konnte. Und Gott hat auch eingegriffen. Und Gott hat auch Gnade geschenkt dann. So ist es auch in unserem Leben. Aber das, was er hier gemacht und gesagt hat, das ist dem Paulus so nahe gegangen, dass ihm das ein zweites Mal nicht mehr passiert ist, als er die Feder zur Hand nahm. Welch einen Wert hat er dann darauf gelegt? Keine Gemeinschaft mehr mit dem Gesetz. Warum? Er hat es an seinem eigenen Leibe erfahren. Weißt du, es ist nicht notwendig, dass wir erst über uns überführen lassen müssen von Fehlern, indem wir sie selbst tun. Viel besser ist, wenn du aus den Fehlern anderer lernst. Dann brauchst du sie nicht erst zu abfolgen. Dafür ist uns das Wort Gottes geschrieben, dass wir lernen sollen, was uns die Schrift hier hinterlassen hat. Ob wir schon so weit sind, dass wir darin lernen können. Aber wir werden nur insofern lernen, soweit wie wir es wollen. Willst du lernen? Dann nimm auch fleißig Gottes Wort zur Hand und lese unter Gebet, dass der Herr dir sein Wort recht verklären möchte, recht zu erkennen geben möchte, damit du es erfassen kannst, um zu lernen, ohne erst in Gleichheit der vielen warnenden Beispiele im Alten und Neuen Testament den Willen Gottes zu tun, zu seinem Wohlgefallen.